Connection established. Die Wahlen in den USA gelten vielen als Richtungswahlkampf. Zwischen dem bisherigen liberalen Kurs der Demokraten mit Kamala Harris und Tim Walz und einem radikalen Bruch der liberalen Tradition durch Donald Trump und J.D. Vance. Selten standen bei einem US-Wahlkampf derart konträre Gesellschaftsvorstellungen einander gegenüber. Und viele fürchten um ein Ende der liberalen Demokratie in den USA, sollten Trump und Vance die Wahl gewinnen. Doch wie könnte deren zukünftiges Gesellschaftsmodell für die USA aussehen? Darüber rede ich mit Patrick Dinian, Professor für Politikwissenschaften an der University of Notre Dame in Indiana, einem der geistigen Mentoren von J.D. Vance. Herr Dinian, Anfang November ist Wahl in den USA. Kamala Harris und Tim Walz gegen Donald Trump und J.D. Vance. Wem drücken Sie die Daumen?
Nun, ich drücke die Daumen, dass wir keine politische Gewalt erleben werden, ganz gleich wer gewinnt. Ich glaube, das ist die größte Sorge, wenigstens für mich, dass es eben unabhängig vom Ergebnis wahrscheinlich sein wird, dass es Einsprüche geben wird. Und meine größte Sorge ist, dass diese Wahl wirklich als legitim gesehen wird und ganz gleich wer gewinnt oder verliert, die Ergebnisse auch akzeptiert.
Und Sie würden sagen, Sie haben selber keine persönliche Präferenz?
Ich sehe große Probleme bei beiden führenden Kandidaten und Kandidatinnen. Ich glaube nicht, dass jemand von ihnen die größten Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben, lösen können, sowohl in Amerika als auch im Ausland. Und deswegen bin ich vielleicht ein wenig ein Exot in dieser Hinsicht. Und ich glaube aber, dass keines der beiden Teams die Probleme anspricht, die wir als Nation zurzeit haben. Vor dem Hintergrund möchte ich aber auch sagen, dass ich Hoffnung habe. Ich hoffe, dass überhaupt anerkannt wird, dass wir tiefgehende und andauernde Probleme haben, ganz besonders bei denen, die wirtschaftlich eher benachteiligt sind in den Vereinigten Staaten, und dass das als Problemthema anerkannt wird, und zwar von beiden Parteien.
Sie haben zwei Bücher geschrieben, ein Buch, warum der Liberalismus gescheitert ist, und ein Buch namens Regime Change. Und wenn man diese Bücher gelesen hat, dann sieht man, Sie sind nicht ein Kritiker der einen oder anderen eher progressiven oder konservativen Entwicklung, sondern Sie glauben, dass quasi die DNA nicht nur der USA, sondern der westlichen Gesellschaften, das Betriebssystem, der Liberalismus, dass der gescheitert ist und dass wir es eigentlich mit einem welthistorisch sehr bedeutsamen Phänomen zu tun haben, nämlich dass die liberalen Gesellschaften, die sich im direkten Vergleich zum Kommunismus und zum Faschismus als überlegen herausgestellt haben, dass diese Gesellschaften dabei sind, an ihren Selbstwidersprüchen zugrunde zu gehen. Das ist ja eine sehr große und sehr fatale Analyse. Skizzieren Sie uns kurz, wie Sie dazu kommen.
Nun, es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen mit Ihrem Interesse an politischer Philosophie, dass ich jetzt behaupten würde, dass das neue, eigene Ideen von mir wären. Die gehen wirklich weit in der Geschichte zurück, bis in die Antike, bei Aristoteles, bei Plato findet man das, aber auch bei Alexis de Tocqueville. Und die grundlegende Idee und die grundlegende Prämisse, aber auch das grundlegende Bedenken dieser Autoren ist, dass jedes Regime, jede Herrschaft eine Art interne Logik hat. Und wenn diese Logik in ihren letzten Stufen ist, dass sie dann die Essenz und die Grundlagen dieser Herrschaftsform untergräbt. Das heißt, wenn man den Zielen, den eigentlichen Zielen wirklich nahe kommt, desto eher ist man nicht mehr in der Lage, auf der Grundlage dieser Annahmen zu funktionieren. Und wir könnten jetzt sagen, dass das im Laufe der menschlichen Geschichte ja eben wahr ist, dass die meisten Herrschaftsformen, die meisten Regime zu Fall gekommen sind, und zwar nicht hauptsächlich wegen externer Probleme oder Angriffen von außen, außen, sondern eher wegen interner Schwächen. Und ich glaube, dass das heute im liberalen Westen der Fall ist. Und ich glaube, diejenigen, die das liberale System verteidigen, jetzt sagen wollen, dass die Ursachen der aktuellen Probleme in den westlichen Ländern, ob das nun die Vereinigten Staaten, Deutschland oder Westeuropa sind, dass die Ursachen etwas Externes seien. Und das ist natürlich das Verführerische. Das ist aber auch die Art, wie man die Aufmerksamkeit davon ablenkt, was die wirklich inhärenten Probleme sind. Das heißt, man zeigt dann mit dem Finger entweder auf Russland oder auf andere autoritäre Mächte oder im Falle der Vereinigten Staaten, dass man sagt, das liege am Rassismus, am Sexismus, an irgendeinem Ismus. Aber letztlich führt das nur dazu, dass man eben die Aufmerksamkeit von den inhärenten Schwächen des Liberalismus ablenkt. Und selbst wenn man den Liberalismus unterstützt, ist man aber nicht unbedingt in der Lage, diese tieferen Probleme anzugehen.
Sie schreiben, was die inhärenten Schwächen des Liberalismus anbelangt. Also wir reden ja, wenn wir über Liberalismus reden, nicht über eine liberale Partei, ja, wie in Deutschland die FDP, ja, und auch nicht über Liberals als Synonym für Demokraten, sondern wir reden von einem Menschenbild, das von dem Ursprung ausgeht, Menschen sind von Natur aus frei und streben danach, ein Maximum an Freiheitsmöglichkeiten zu haben und damit werden sie automatisch mehr oder weniger glücklich sein. Ja, also je mehr Freiheit und je weniger Bindungen, umso glücklicher kann sich der Mensch frei entfalten. Sie nennen das eine falsche Anthropologie, weil Sie sagen, Menschen sind, ich sage das in meinen Worten, keine einzelgängerischen Tiere, also keine Schneeleoparden, sondern Menschen leben eher immer in Strukturen, leben auch immer in Gemeinschaften. Sie haben ein Freiheitsbedürfnis, aber sie haben auch andere Bedürfnisse nach Bindungen. Und sie werfen dem Liberalismus vor, dass er im Laufe der Geschichte diese Bindungen, die Traditionen, immer weiter zerstört hat und am Ende quasi atomisierte Menschen zurücklässt. Ist das ungefähr die Kernthese oder die Beschreibung dessen, worin Sie das Problem des Liberalismus sehen?
Yeah, that's about as good a summary of my core arguments as one could make.
Das ist tatsächlich eine sehr gute, eine ja fast schon die beste Zusammenfassung meiner Kernargumente. Ich möchte mal auf einen Aspekt davon zu sprechen kommen, nämlich dass die liberale Theorie formuliert, dass wir als Menschen in einer entsprechend berechtigten Bedingung leben, wenn all die umgebenden Bedingungen von der souveränen Autorität dieses Individuums ausgewählt worden sind. Das heißt, jeder Aspekt des Lebens muss rekonfiguriert werden, sodass das souveräne Individuum alles im Leben selbst entscheidet. Das ist also die Theorie. Wir wissen, dass in der Realität das ohnehin nicht stimmt. Man kann nicht aussuchen, wer die eigenen Eltern sind. Vielleicht wird die Wissenschaft das Problem eines Tages lösen. Vielleicht arbeiten sie schon daran. Man kann aber auch nicht auswählen, in welchem Land man geboren wird und damit auch nicht, welche Sprache man spricht. Das ist also keine bewusste Wahl, die man trifft. Aber ich glaube, man kann das Folgende sagen, nämlich dass in einer liberalen Ordnung alle sozialen, politischen, bürgerschaftlichen und wirtschaftlichen Formen des Lebens geordnet werden, und zwar entlang der Gedankenlinie, die Möglichkeit zur souveränen Wahl zu vergrößern. Und das heißt, dass die Aspekte des Lebens reduziert werden, die man vielleicht als nicht gewählt betrachten könnte. Und das schwächt die sozialen, bürgerschaftlichen und politischen Verbindungen, die Menschen wohl aneinander binden. Und dass also eine kapitalistische Marktmentalität ausgetauscht wird für eine andere Idee dessen, was es heißt, Mensch zu sein. Also, dass wir als souveräne wirtschaftliche Entscheidungen nicht nur im wirtschaftlichen, sondern in allen Bereichen des Lebens treffen.
In some ways as the sovereign economic chooser in every aspect of our lives and not merely in the economic sphere.
Nun ist ja diese Art von Kritik am Liberalismus tatsächlich ein 200 Jahre alter Topos. Ja, der Konservativismus entsteht zur Zeit der Französischen Revolution. Ja, wo man gesagt hat, hier wird der Individualismus zu weit getrieben, weil hier nur von den Rechten des Einzelnen die Rede ist und zu viele traditionelle Bindungen zu schnell gekappt werden. Eigentlich der Vater des modernen Konservativismus dieser Art ist der Vicomte de Bonald, ja, oder Joseph Mestre. Also das war damals eine Kritik und sie taucht turnusmäßig immer wieder auf. In der Bundesrepublik in den 50er Jahren finden Sie die genau gleiche Kritik bei Arnold Gehlen. Ja, Arnold Gehlen sagt, der Mensch ist nicht nur frei von Natur aus, sondern weil er so frei ist, ist er institutionsbedürftig. Das heißt, er braucht feste Strukturen, die ihn in seiner existenziellen Freiheit entlasten. Das heißt, das menschliche Leben besteht doch immer aus einem Wechselspiel zwischen meinen Freiheitsbedürfnissen, mit denen ich überfordert bin, wenn ich mir tatsächlich alles frei aussuchen könnte, und feste Strukturen, denen ich vertrauen kann, die meinem Leben ein Gestänge geben. Und so ähnlich interpretiere ich das, was Sie sagen, auch, dass es sozusagen der Verlust des Gestänges ist, der schließlich dazu führt, dass Menschen überfordert sind. Und dann machen Sie eine These, die ich so selten gehört habe, dass Sie sagen, mittlerweile seien die westlichen Gesellschaften dabei, die Freiheit einzuschränken, weil die Menschen ohne Gestänge nach dem Staat schreien, dass er ihnen wieder Ordnung vorgibt. Habe ich auch das richtig verstanden?
Yes, that's actually, this is the paradox.
Ja, das ist das Paradox der liberalen Ordnung, die sich jetzt vor unseren Augen so entwickelt. Je mehr wir diesen Zustand erreicht haben, in dem das Souveräne selbst in der Lage ist, wenigstens unter dem Glauben zu handeln, dass alle Entscheidungen, jede Wahl im Leben getroffen wird, frei von externen Einschränkungen, mit Blick darauf, wer man ist, was man ist, wie man die eigene Bürgerschaft versteht, wie man die eigene Nation versteht, wo die Nation selbst vielleicht auch ein verdächtiges Objekt wird. Auch das ein wichtiges Thema, sowohl hier in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Was ist eine Grenze? Was sind physische Grenzen, Landesgrenzen? Sind sie legitim? Und eine liberale Ordnung wird all das in Verdacht ziehen. Jede Art dieser Beschränkung, wenn es darum geht, wie wir uns als Menschen selbst verstehen. Aber jetzt sind wir in einer Situation, in der wir eigentlich immer freier sind von allen anderen. Und wo befinden wir uns dann? Nämlich in einem Zustand, in dem dieses radikal freie Selbst in vielerlei Hinsicht mehr oder weniger nackt dasteht. Also dem Schicksal gegenüber, der Wirtschaft und ihrer Entwicklung gegenüber, einer Welt gegenüber, in der es sehr schwer ist, Unterstützung zu finden. Auch zwischenmenschliche Unterstützung, wie das vielleicht in älteren Zeiten war. Wo geht es also nun hin? Wo wenden sich die Menschen hin? Die Menschen wenden sich zunehmend an die Macht des Staates. Der Staat wird zusehends zum Ersatz dessen, was abgebaut wurde im Namen der Freiheit. Und dass diese Individuen jetzt eben schon ihre Freiheit haben wollen, aber immer mehr unter der Beobachtung, der Manipulation und der Richtungsweisung des Staates leben. Natürlich tut der Staat das im Namen unserer Freiheiten, aber wir treffen da auf dieses Paradox. Und das ist der Zustand, in dem wir jetzt gerade sind. Wir sind freier als je zuvor, aber gleichzeitig, glaube ich, ist es für viele Menschen im Westen so, dass wir das Gefühl haben, den Eindruck haben, dass wir eigentlich immer weniger Freiheit haben in einem ganz wichtigen Sinne, nämlich dem Sinne, dass wir tatsächlich die Entscheidung bezüglich unseres Lebens treffen können, und zwar gemeinsam mit anderen Menschen. Das wäre meine Vorstellung dessen, was Demokratie ist. Demokratie bedeutet, dass ein Volk zusammenkommt auf der Grundlage des Vertrauens und dem Glauben, dass wir vielleicht eine Vorstellung des gemeinsamen Schicksals haben, dass wir uns dann hinsetzen, dass wir diskutieren, dass wir Entscheidungen treffen als Gemeinschaft bezüglich unseres gemeinschaftlichen und individuellen Schicksals. Und ich glaube, dass das nicht im modernen Verständnis abgebildet ist, was eine Demokratie ist. Und deswegen bin ich immer skeptisch, wenn mir die Leute sagen, die Demokratie sei in einer Krise wegen des 6. Januar oder wegen dieses oder jenem oder dieser oder jener Wahl. Ich glaube, wir haben kein wirklich sehr robustes Verständnis dessen, was eine Demokratie ist, und noch weniger eine gesunde Praxis.
Was für mich neu war bei der Lektüre Ihres Buches, war, dass vieles von dem, was Sie an Kritik in der gegenwärtigen liberalen Gesellschaft vorwerfen, eigentlich eine Kritik ist, die ich sehr gut kenne, aber nicht von einem Konservativen, sondern von links. Dass der Kapitalismus die Menschen entfremdet, dass er quasi ihre Seele aufisst, dass er die Gesellschaft fragmentarisiert, dass er natürliche Bindungen zerstört, ist ja auch ein Topos der linken Kritik. Nur würde ein Linker nie sagen Liberalismus. Er würde immer sagen Kapitalismus. Und ich habe bei Ihren Büchern nie klar gesehen, warum liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Kapitalismus? Ist es nicht der Kapitalismus mit seinen Verwertungen, der irgendwann in so einen Entseelungsmechanismus führt? Ist es der Liberalismus? Wie hängen die beiden zusammen? Für einen Linken ist der Liberalismus die politische Verbrämung von Kapitalismus. Sie aber sehen das offensichtlich anders. Erklären Sie, wie Sie die beiden Begriffe auseinanderhalten würden.
Nun, ich glaube, man kann sie vielleicht gar nicht so gut trennen, diese beiden Konzepte, weil Sie gerade gesagt haben, dass eben der Kapitalismus die wirtschaftliche Form dessen ist, wie der Liberalismus sich verwirklicht. Und es ist unausweichlich, dass eine liberale Gesellschaft dieses Wirtschaftssystem haben würde, auch wieder unter der Annahme, dass alle souverän einzeln Auswahl treffen können und sich entscheiden können. Und dass diese dann als die wahre Wahl, die wahre Entscheidung angesehen werden, obwohl sie ein Ausdruck sind unserer Präferenzen. Und dass dann diese Präferenzen kollektiviert werden in einer Sache, die wir den Markt nennen. Unter der Annahme operiert dieser Markt, dass solange wir unsere eigenen Interessen verfolgen, ohne Berücksichtigung anderer Interessen, dass wir dann auch den Interessen der gesamten Gesellschaft am besten dienen würden. Und das ist natürlich auch die Kritik der marxistischen Linken, aber es war auch die Kritik der traditionelleren Rechten. Und das wird häufig in dieser Geschichte vergessen, dass eben am Anfang des Kapitalismus es nicht nur die marxistische Linke war, die den Kapitalismus so kritisiert hat, sondern dass es auch traditionalistische Rechte gab, die versucht haben, eine kooperativere Form der Wirtschaft zu verteidigen versucht haben, wo die Wirtschaft als eingebettet gesehen wurde im Sinne, dass sie dem Allgemeinwohl und der politischen Ordnung dienen würde und dass die Wirtschaft eben dem Gemeinwohl dienen sollte und nicht nur das Gemeinwohl herstellen sollte. Was vielleicht in Deutschland und Europa ein geringeres Problem in dieser Hinsicht ist, ist, dass die Verteidigung des freien Marktes hier nicht mehr ganz so sehr als Konservativismus beschrieben wird. Aber in unserer Politik und in unserer Geschichte ist fast vergessen worden, dass es eben eine Art Konservatismus gab, die sich der Idee der autonomen und unregulierten Märkte gewidmet hat. Und das versuche ich ein bisschen wiederzubeleben in meinen Schriften, nämlich eine Art des Konservatismus, der sich nicht nur die Dinge vornimmt, die Konservative normalerweise immer sagen, also Familienwerte, starke menschliche Beziehungen, Religion, sondern auch anzuerkennen, dass diese Anteile des Lebens auch signifikant von dem freien Markt bedroht sind, den diese Konservativen sonst verteidigen. Also hier zusammenzubringen, was die amerikanische Rechte in der Vergangenheit auseinanderdividiert hat. What the American right has tended to
put asunder. Sie sind der erste konservative Denker, den ich gelesen habe, der gerne Marx zitiert. Und als Sie vorhin von der Grenzenlosigkeit des Marktes sprachen, ja, da deckt sich das natürlich mit der marxistischen Analyse. Ein Kapitalist hat kein Vaterland. Ein Kapitalist erkennt keine Grenze, ja, sondern er sieht in jedem neu eroberten Territorium nur wieder eine neue Grenze, die er überwinden muss. Ich sehe also auf der einen Seite diesen Topos, Kritik an der Grenzenlosigkeit, am Unmaß, an der Maßlosigkeit des Marktes. Und dann kombiniert sich das bei Ihnen noch mit einer anderen konservativen Art von Kritik, nämlich Kritik der Technik. Die Linken haben traditionell in ihrer Geschichte die Technik immer begrüßt. Die Technik sollte den Arbeiter befreien. Irgendwann sollten die Maschinen von alleine arbeiten. Vielleicht werden wir irgendwann in diese Zeit kommen. Aber es war immer die linke Hoffnung, dass man durch die Veränderung der Produktionsbedingungen, durch Automatisierung den Arbeiter befreit. Und es gibt einen rechten, konservativen Topos, der Technikkritik. Die Technik zerstört die traditionellen Bindungen, die Technik zerstört die Natur. In Deutschland bei Heidegger, bei Jaspers. Ja, sie werden wie viele, auch bei Gehlen, also Philosophen der 50er Jahre oder noch davor finden, die als erste in Deutschland diese massive Technikkritik machen. Das finde ich in Ihrem Buch auch wieder. Liegt meine Irritation, linke Kritik, konservative Kritik und alles das zusammen daran, dass die Begriffe links und rechts die Situation nicht mehr adäquat beschreiben? Oder entsteht mit ihnen ein neuer Konservativismus, den ich überhaupt erst verstehen muss?
Well, in some ways I think my conservatism. Nun, in mancherlei Hinsicht glaube ich, dass mein Konservatismus eigentlich ein sehr alter ist und den versuche ich ein wenig wiederzubeleben und Dinge neu zu beschreiben, die vielleicht vergessen worden sind, ganz besonders in den Vereinigten Staaten. Und ein Teil der Kritik ist, wie Sie ganz richtig anmerken, auch der Verdacht, dass bestimmte Formen von Technologien eben auch menschliche Aspekte oder die Menschlichkeit und Menschheit an sich ersetzen oder zu ersetzen drohen. Vielleicht sage ich es mal so, die Technologie wird betrachtet als die Form oder die Anwendung, die es uns erlaubt, frei zu sein. Frei auch von anderen Menschen. Das ist die politische Technologie des Liberalismus. Das ist also die Sprache der Rechte beispielsweise. Die Sprache der Rechte ist eine sehr alte, vorliberale sogar. Aber die, die im Liberalismus die Rechte beschreibt, die Sprache, da geht es eben auch um den Besitz des Einzelnen gegen alle anderen. Das heißt, man ist aber auch gleichzeitig abgetrennt von den Verpflichtungen, die damit einhergehen. Früher konnte man kein Recht haben ohne eine damit einhergehende Pflicht. Das ist also die Art politischer Technologie. Aber dann gibt es noch die wissenschaftliche, angewandte Technologie. Und die erlaubt es uns, frei von der Natur zu sein. Das heißt, wir befreien uns von der anderen großen Einschränkung unseres souveränen Entscheidens. Also die Einschränkung durch die Natur. Ja, also Sie haben da schon recht. Zu Beginn des modernen politischen Projekts und des liberalen Projektes gab es diese Tendenz, die Antwort in der Technologie zu sehen, die uns dann befreit. Aber da kommt das Paradox ins Spiel. Je mehr Technologie wir entwickelt haben, uns von der Natur zu befreien, desto deutlicher wird uns, dass wir tatsächlich von dieser Technologie nun gebunden sind, die uns eigentlich befreien sollte. Das heißt also, ja, so etwas wie das Internet, befreit uns das oder versklavt uns das? Die Überwachungskameras, die ich überall in Deutschland sehe, ist das ein Zeichen von Freiheit oder ist das ein Zeichen dessen, dass wir kontrolliert werden? Wir haben uns aller Formen kommunaler sozialer Kontrolle entledigt, also beispielsweise die Meinung der Nachbarn, was denken die über einen? Man zieht sich nicht so und so an, weil das vielleicht auf Missfallen trifft. Davon haben wir uns befreit, aber wir haben uns so befreit, dass wir auf der anderen Seite überall Überwachung haben. Das heißt, die Quelle unserer Freiheit wird zu einer neuen Form der Versklavung führen. Und ich glaube, es ist bei mir deshalb konservativ, weil mein Argument so lautet, dass wir zunächst einmal uns des Paradoxes bewusst sein sollen. Das entsteht durch das Verfolgen dieses souveränen Wahlideals entsteht. Aber, und das macht mich auch eben zu einem Konservativen und nicht zu jemandem auf der politischen Linken, dass das auch eine Art Widerspruch zu unserer eigenen Natur wird, als Menschen, die wir soziale Tiere sind, Tiere, die bis zu einem gewissen Grade auch uns der Natur unterordnen müssen, nicht nur ihr Meister sind, und auch anerkennen müssen, welche Grenzen es hat, wenn man Mensch ist. Das heißt auch eben anzuerkennen, dass wir in einer Welt mit anderen Menschen leben, und zwar unter der Ägide der Natur.
Glauben Sie nicht, dass die Technik inzwischen, und das eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon seit langer Zeit, ein so starker Treiber aller gesellschaftlichen Entwicklungen ist, dass eigentlich die Gesellschaft, die Politik immer nur den technischen Entwicklungen hinterherhängt? Und halten Sie es für denkbar, und wie soll das gehen, dass ein Staat das einfängt, um zu sagen, wir müssen die Technik in den Dienst des Menschen stellen und wir müssen gucken, was wir machen und was wir nicht machen. Hat sich der Prozess nicht längst so weit verselbstständigt, dass er gar nicht zurückgedreht werden kann? Bestimmt nicht das Silicon Valley darüber, wie wir in 20 Jahren leben werden, mehr als Kamala Harris oder Donald Trump das je könnten?
Ja. So, I have to confront the real
possibility. Ich muss da tatsächlich die echte Möglichkeit anerkennen, dass die technologische Entwicklung auch evolutionär ist. Das heißt, dass sie ihrem eigenen Pfad folgen wird. Das ist eine echte Möglichkeit. Und das ist eine Ansicht, die sehr, sehr viele intelligente Menschen vertreten. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Büchern, die die Technologie als etwas wie eine autonome Kraft beschreiben. Von einem Herrn namens Kelly gibt es ein Buch, der beschreibt das, was er das Technium nennt, ein Universum, das getrieben wird von dieser Art technologischer Kraft. Und wir, deren Diener sind, wir als Menschen dem Technium dienen und dass wir uns selbst täuschen, wenn wir glauben, dass wir die Herren unserer eigenen Technologie seien. Das ist also eine unbeantwortete Frage und ich habe da auch keine Antwort drauf. Aber ich möchte Folgendes sagen. Wenn Sie an Freiheit, an menschliche Freiheit glauben, dann würde ich argumentieren, dass man auch annehmen muss und eben auch die Welt annehmen muss und anerkennen muss, dass das nicht überall wahr ist. Also viele Liberale, meine ich, haben eben diese Vorstellung der technologischen Unausweichlichkeit. Aber für mich ist das letztlich ein Zeichen, dass ihr Liberalismus die Freiheit nicht so schätzt, wie es den Anschein hat, sondern dass sie eine Art Unterwerfung propagiert. gegenüber diesem technologischen Prozess. Und in meinem ersten Buch, das Sie angesprochen haben, warum der Liberalismus fehlgeschlagen ist, da bringe ich Beispiele aus den Amish Communities in Indiana, der alten Ordnung. Und ich sage selber nicht, dass wir alle wie die Amish leben sollten und ich selber könnte auch nicht wie eine Amish Person leben. Aber für mich sind sie ein lebendes Gegenbeispiel und auch ein Beweis dafür, dass Menschen frei sein können. Vielleicht schauen wir uns die Amish an, die da auf ihren pferdegezogenen Kutschen sitzen und nicht das Licht anschalten können, dann sagen wir vielleicht, die sind doch nicht frei. Aber die Tatsache, dass sie das beurteilt haben, bewertet haben und dann entschieden haben, welche Technologien sie annehmen. Sie haben ja bestimmte Technologien angenommen. Sie betreiben Landwirtschaft, sie leben in Häusern, sie bauen ihre Pferdewagen. Das heißt, sie haben bestimmte Formen der Technologie. Aber sie machen als Gemeinschaft, treffen sie die Entscheidung, welche Technologien angenommen werden und welche als destruktiv für die Gemeinschaft betrachtet werden. Und ich glaube, das in sich ist schon ein Beweis dafür, dass Menschen frei sind und dass wir unsere Freiheit opfern, wenn wir uns dem Mythos anheimgeben, dass wir nur diesem Technium dienen.
Nun sind die Amish kleine Gemeinschaften. Die USA ist ein riesiges Land mit über 300 Millionen Einwohnern. Ein großer, schwerer Tanker. Ja, wenn ich jetzt mit Ihnen überlege, wie könnte man Familienwerte stärker wieder in der Gesellschaft implementieren? Die Verbundenheit mit der Gemeinschaft stärken. Für Sie sind auch Religionsgemeinschaften, Katholizismus vor allen Dingen, alles wichtige Dinge. Nur die Frage ist, ich meine, wenn der Champagner einmal aus der Flasche ausgespritzt ist und ich fülle ihn wieder zurück, dann prickelt er nicht mehr. Also die Frage ist, kann ich künstlich wieder Zustände aus früheren Zeiten herstellen? Gibt es überhaupt ein einziges historisches Beispiel dafür, dass es in der Geschichte der Menschheit ein freiwilliges Zurück gegeben hat? Mir fällt direkt eigentlich keines ein.
Das ist wieder eine sehr gute Frage und das ist auch eine, die es für mich ein bisschen schwer macht, nachts Schlaf zu finden. Es ist für mich zu diesem Zeitpunkt beispielsweise unbeantwortete Frage, ob nukleare Waffen hierzu ein Beispiel sein können. Es ist eine Technologie, die schon verwendet worden ist, unglücklicherweise von meinem Land und zwar mindestens zweimal. Aber seither nicht mehr. Natürlich gibt es nach wie vor viele nukleare Waffen in der Welt und die sind immer potenziell für die Verwendung verfügbar. Und vielleicht kommen wir zu einer politischen Situation, einer internationalen Situation heute, wo wir entdecken, dass diese Pause nur eine temporäre war. Aber für mindestens 50 Jahre haben wir es vermieden, diese Technologie zu verwenden. Und wir haben das vermieden, weil wir kollektiv verstanden haben, was diese Technologie anrichten würde. Wir sind häufig sehr nah dran gewesen und haben dann als Menschheit trotzdem beschlossen, dass das eine Technologie ist, die nicht verwendet werden sollte. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber es ist ein Beispiel einer Technologie, die wir vermieden haben. Und vielleicht lässt sich anderes an Beispielen finden, wie Giftgas beispielsweise. Also gerade im Waffenbereich gibt es Anstrengungen, auch durch internationale Vertragswerke, dessen, dass wir versuchen einzuschränken, was als legitime und was als illegitime Waffen angesehen wird und damit bestimmte Technologien beschränkt werden. Wenn uns das möglich ist, und wir sind keine Amish, aber wenn das uns möglich ist, warum können wir uns dann nicht vorstellen, dass wir diesen Willen erweitern, wenn es darum geht, anzuschauen, wie Technologien verwendet werden, eingeführt werden und manchmal eben auch normalerweise im Gegenteil zu dem, was für uns als Menschen wichtig ist.
Wenn Sie historische Beispiele aufführen von Gesellschaften, die Sie gut finden, wo Sie sagen, da sind die Fehler, der radikale Liberalismus nicht da. Das sind keine Scheindemokratien, wie Sie Amerika am Anfang beschrieben haben. Es kommt nicht so sehr darauf an, wer regiert, weil letztlich informelle Kräfte regieren, die man sowieso nicht wählen kann. Oder dass Amerika auf dem Weg zu einem Kontrollstaat ist, der Widerspruch des Liberalismus. Um möglichst viel Freiheit zu schützen, muss viel Freiheit eingeschränkt werden. Das sind die Paradoxien, die Sie benannt haben. Wenn ich mir jetzt überlege, was finden Sie gut? Also was wäre das Gegenentwurf? Sie reden viel über die alten Townships, ja, als die Siedler waren. Warum fanden Sie das gut? Weil man sich zusammengetroffen hat als Gemeinschaft. Man konnte nur als Gemeinschaft existieren. Es war also echter Gemeinschaftssinn oder Geist da. Und es war viel direktere Demokratie, als es heute in Amerika möglich ist. Das sind historische Bilder, die Sie haben. Wenn wir ein aktuelles Bild suchen, was wäre für Sie ein Land, wo Sie sagen würden, da finde ich es eigentlich ziemlich gut. Da ist alles das, was Sie an Amerika kritisieren, nicht realisiert. Ich würde normalerweise denken, Sie würden auf die Schweiz kommen. Aber Sie haben starke Affinitäten zu Ungarn. Sie mögen Viktor Orban. das ist nicht der Inbegriff von Freiheit, oder?
Nun, ich bin schon eine Reihe von Malen in Ungarn gewesen. Und was ich bewundernswert finde in Ungarn, sind die Anstrengungen zur Stärkung der Familie. Das sind politische Anstrengungen durch Gesetzgebung, durch Steuergesetzgebung. Auch dadurch, dass beispielsweise es steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten gibt für familienfreundliche Fahrzeuge wie ein Minivan. Ich wünschte, das hätte es gegeben, als meine Kinder noch jung waren. In anderen Worten geht es eben nicht nur um die Annahmen, die auch den amerikanischen Konservatismus dominieren, dass wenn wir also den Staat einschränken und der Staat so klein ist wie möglich, dass dann den Familien es automatisch gut gehen wird. In dem Zustand des modernen, fortgeschrittenen Kapitalismus ist das, glaube ich, eine Unmöglichkeit. Die Bedingungen des modernen Kapitalismus und der modernen, ja, des modernen Souveränen selbst, das selbst entscheiden darf, dass es immer schwieriger wird, ja, Bindungen einzugehen, zu heiraten, ein Haus zu bauen, eine Familie zu haben. Also auch Familien, die konservativ, beziehungsweise Regierungen, die konservativ sind, die sollten sehr aktiv experimentieren, mit welchen Politikformen sie vielleicht eben Familien und deren Aufbau stärken können. Das bewundere ich ganz besonders. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen über ungarische Politik und ich weiß auch nicht viel mehr über ungarische Politik. Aber genau dieser Punkt ist etwas, das ich wirklich bewundernswert finde, ganz besonders als Gegenbeispiel zu den Vereinigten Staaten. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz ansprechen, dass ich auch eine ganze Zeit in der Schweiz verbracht habe.
Ich kann Deutsch sprechen eigentlich.
Meine Frau ist aus Süddeutschland, ich spreche auch Deutsch, aber im Augenblick tue ich das natürlich nicht. Und wir haben auch einige Zeit in der Schweiz verbracht. Und die Schweiz, die sich ganz besonders noch in den Kantonen zeigt und in diesem Arrangement eines konföderierten Systems mit ja, ziemlich lokalen Formen der Selbstregierung, das ist eigentlich ein Ideal für mich, dessen, wie demokratische Politik aussehen sollte. Natürlich ist das geschwächt worden in den letzten 20, 30, 40 Jahren, aber nichtsdestotrotz ist die Form und das ursprüngliche Verständnis für mich eine Form der Demokratie, die doch näher an dem dran ist und eher reflektiert, was ich eben als Demokratie ansehe, als Alexis de Tocqueville die amerikanischen Townships bewundernd beschrieben hat. Und ich glaube, so etwas ist möglich, aber dazu braucht es den politischen Willen und auch das Verständnis, dass die Idee des Souveränen selbst manchmal eingeschränkt werden muss durch die Ansprüche der kommunalen Selbstregierung und Selbstordnung.
Also Ihr Loblied auf die Schweiz kann ich natürlich deutlich besser nachvollziehen als Ihr positives Verhältnis zu Ungarn. Sie haben das jetzt vorsichtig ausgedrückt. Sie haben vor allen Dingen die Familienpolitik in Ungarn gelobt. Aber gleichzeitig haben wir es dort mit einem Land zu tun, wo existenzielle Freiheiten, siehe Pressefreiheit und so weiter, sehr stark eingeschränkt sind. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man das gleichzeitig betont. Das heißt, man zahlt für den Konservativismus in Ungarn einen sehr hohen politischen Preis. Das haben Sie bisher nicht moniert. Aber ich hätte es naheliegend gefunden, dass Sie das tun. Weil wenn Sie Angst haben, dass die liberalen Demokratien zu Kontrollstaaten werden könnten, dann müssen Sie Ungarn sehr kritisch sehen.
Ich sitze jetzt nicht hier und befürworte die Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Aber ich denke, dass auf einer gewissen Ebene es eine gewisse Unausweichlichkeit gibt, dass eine Gesellschaft immer eine Definition dessen haben wird, was die Grenzen dessen sind, was akzeptable Meinungsfreiheit ist und was dazu nicht mehr zählt. In Deutschland beispielsweise ist es nicht akzeptabel, Nazi-Ansichten zu verbreiten. Und das ist natürlich gerechtfertigt. Das glaube ich auch und das glauben Sie auch. Und trotzdem ist es ja eine Unterdrückung von Meinungen. Und jede Art von politischer Ordnung hat eine Art Selbstdefinition. Und die Debatte ist vielleicht ein bisschen produktiver, wenn wir uns anschauen, welche Grenzen es da gibt und welche legitim sind, ohne ein theoretisches Ideal zu bemühen, dass es eine total und absolute Meinungsfreiheit geben sollte, wo es doch in unseren Gesellschaften tatsächlich bestimmte Beschränkungen gibt, andere wiederum nicht. Das wäre eine ehrlichere Debatte, aber ich glaube, das ist eben nicht die Debatte, die wir momentan haben.
Wir kommen jetzt auf die Schlussgerade unseres Gesprächs. Wir hatten mit dem amerikanischen Wahlkampf angefangen. Und da habe ich noch einige Fragen. Sie waren am Anfang sehr diplomatisch, als ich Sie gefragt habe, wem von beiden Sie die Daumen drücken. J.D. Vance immerhin, und das wissen viele Leute, nennt Sie mit seinen wichtigsten geistigen Mentor. Sie kennen sich gut. Und ich nehme doch schon an, dass Sie auch gewisse Sympathien für ihn und seine Politik haben. Zumal er gerade jetzt im Wahlkampf genau das, was Ihnen wichtig ist, Familienwerte, ja, der feste Sinn und die Bindung an Communities, ja, wieder Gemeinwohlorientiertheit und dann gerade auf der Ebene auch der Armen und der Abgehängten und so, das sind ja wichtige Themen von Ihnen. Die berühren sich ja sehr stark mit Ihren Themen. Würden Sie denn tatsächlich glauben, wenn Vance politische Macht bekommt, weiß bei einem Vizepräsidenten nie, ob er nur zuguckt oder ob er der heimliche Präsident ist. Wir haben beides erlebt. Aber mal gesetzt, wenn er macht, würden Sie sich von ihm nicht erhoffen, dass er diese konservative Revolution, die Sie sich wünschen, die Sie sogar mit dem großen Begriff Regime Change versehen haben, dass der die durchführt? Haben Sie diese Hoffnung?
Nun, was ich ganz besonders hoffe mit Blick auf JD, ich kenne ihn ganz gut, aber nicht extrem gut. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und ja, er hat auch gesagt, dass er meine Bücher gelesen hat. Darüber freue ich mich immer. Ich sollte aber auch erwähnen, dass Barack Obama auch meine Bücher gelesen hat und beispielsweise das Buch Why Liberalism Failed durchaus gelobt hat. Das heißt, es ist im gesamten politischen Spektrum gut angekommen. Aber was ich bei JD Vance wirklich mag, ist, dass ich meine Hoffnung eben heutzutage eher in der politischen Rechten verorten würde als auf der politischen Linken. Und wie Sie gesagt haben, habe ich einen Teil meines Verständnisses auch von Leuten wie Marx mit übernommen und die kritisch bestimmten Technologien gegenüber sind. Das heißt, es gibt hier ganz viele verschiedene politische Gesichtspunkte für mich, die wichtig sind. Das ist für mich kein Lackmustest, ob jemand Marx liest oder nicht. Aber wenn man sich im Augenblick die politische Weltbühne anschaut, mit Fokus auf den Vereinigten Staaten, da kann man sich fragen, welche Partei wohl eher dafür steht, dass man sich davon wegbewegt, sich nur auf das souveräne, selbstwählende Individuum konzentriert und da eher den Willen hat, ein eingeschränkteres Verständnis dessen hat, was Kapitalismus sein sollte. Nicht, dass man den Kapitalismus abschafft, sondern dass es eine soziale Reform des Kapitalismus geben sollte. Dass wir uns sehr viel mehr um die arbeitende Klasse kümmern sollten, das fertigende Gewerbe, dass es Arbeitsplätze für diejenigen gibt, die nicht universitätsgebildet sind, also die Bevölkerungsschichten, wo J.D. Vance herstammt, auch aus Ohio, wo er zu Hause ist. Und dass das kombiniert werden sollte mit eben politischen Ansätzen, die dazu führen, dass Gemeinschaften und Familien gestärkt werden. Und dass diese Dinge eben auch verbunden miteinander sein müssen, dass das anerkannt wird. Also wie der Kapitalismus auch Familien untergräbt und wie Familien auf ihre Art den Kapitalismus in gewisser Hinsicht Einhalt gebieten können, wie auch Gemeinschaften das können, so wie wir das gesagt haben, indem man gemeinschaftliche Entscheidungen trifft beispielsweise. Und ob so eine Form der Wirtschaftspolitik nun gut ist oder ob es gut ist, dass alles nur unter Marktgesichtspunkten betrachtet wird. Und ich glaube, es ist die Möglichkeit einer Neuausrichtung in unserer Politik eben sehr viel wahrscheinlicher ist auf der politischen Rechten und auch wegen Personen wie J.D. Vance im Vergleich zu dem, was auf der Linken zu sehen ist, wo es immer nur noch liberaler werden soll. Und ich glaube, Kamala Harris, vielleicht gebe ich jetzt noch ein bisschen was zu erkennen, aber ich glaube, Kamala Harris repräsentiert das Schlechteste aller möglichen Welten, weil sie ökonomisch eine Neoliberale ist, dass sie eine Libertäre ist, wenn es um das Soziale in unserem Leben geht. Das heißt, ich glaube, sie ist wirklich eine in der Welle gefärbte Liberale. Aber ich sehe eine Möglichkeit einer Neuausrichtung, wo eben eine politische Rechte sich wegbewegt von den neoliberalen wirtschaftlichen Standpunkten und eine Verbindung herstellt zu den Besorgnissen der Menschen und zwar auf der Grundlage der Gemeinschaften, der Familien und so weiter.
Ich komme am Schluss damit auf die Punkte, wo wir Differenzen haben. Ich kann einige Ihrer Kritikpunkte am Liberalismus nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich sie so formulieren würde, aber ich verstehe, so, was damit gemeint ist. Und natürlich ist es unbestritten, dass viele soziale Strukturen in den USA zerstört sind, aber nicht überall. Und man muss auch genau hingucken. Ja? Aber es gibt natürlich Gegenden wie die Hillbilly-Regionen, aus denen Vance kommt. Und natürlich auch vieles andere, nach Detroit gehen. Und man kann in sehr viele, wo man sagt, da war es möglicherweise vielleicht besser. Aber diese Rückbesinnung. Ich meine, Familie ist, wie Sie auch zu Recht gesagt haben, keine Wahlgemeinschaft. Es ist eine, in die man reingeboren wird, ob man will oder nicht. Es gibt auch Leute, die mögen ihre Familie nicht oder die haben Eltern, mit denen sie nicht klarkommen. Familie ist ja nicht per se immer ein guter Wert. Das Gleiche gilt ja auch für die Religion. Die Kirche kann eine sehr gute Rolle spielen. Sie kann gemeinschaftsstiftend sein. Sie kann der Ort sein, wo sich Menschen unterschiedlicher Couleur treffen. Alles richtig. Aber die Kirche kann auch sehr unheilvoll sein. Sie kann auch böse Macht ausüben und Machtmissbrauch begehen, was sie reichlich getan hat. Patriotismus kann eine Nation zusammenhalten. In der deutschen Geschichte bin ich ganz, ganz vorsichtig mit dem Patriotismus, weil er zu zwei verheerenden Weltkriegen geführt hat. Das heißt, all diese Dinge sind ja nicht einfach immer nur gut. Ja, sie können heilsam sein, aber sie können auch eine ganz andere Rolle spielen. Und deswegen fällt es mir so schwer, in ihnen uneingeschränkt positive Werte zu sehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, mir ist der Weg nicht klar, wie es dorthin wieder zurückgehen soll. Sie schreiben häufiger von weisen Männern, von positiven Führungsfiguren, von Menschen, charismatischen Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Wenn ich jetzt etwas böse formulieren würde, würde ich sagen, es hat etwas von Fantasy. Ja, das ist wie Aragorn im Herr der Ringe, also so diese Hoffnung auf weise Herrscher. Ist die in unserer heutigen Zeit wirklich realistisch? Wenn Sie zu diesen beiden Punkten am Ende noch was sagen würden, würde ich mich freuen.
Nun, ich möchte da gar nicht widersprechen, dass jede politische Form auch immer ihre dunklen Seiten hat. Und während wir hier sitzen und sprechen, habe ich ja nun auch ziemlich deutlich auf die dunklen Seiten des Liberalismus hingewiesen. Und das ist etwas, was nicht viele sich trauen in Zeiten des Liberalismus oder die das auch nicht tun wollen. Und ich würde das nie verneinen, dass jede politische Form auch dunkle Seiten hat. Aber ich glaube, wir sind eben so weit in eine Richtung gekommen, dass wir also versucht haben, das Zeitalter der Religion, der Gemeinschaft, des Patriotismus, der Familie hinter uns zu lassen, dass wir etwas geschaffen haben, was ein bisschen wie das Monster von Frankenstein ist. Politik ist immer eine Frage des Ausgleichs verschiedener Güter im Vergleich zu den möglichen negativen Seiten. Aber im Falle von Regime Change, meines Buches, da spreche ich über das Konzept der gemischten Verfassung, eine wirklich alte Idee. Und im Kern dieser Idee der gemischten Verfassung ist eben der Punkt, dass es die Möglichkeit gibt, diese guten Aspekte auch zu kombinieren. Auch die guten Aspekte, die wir in einer liberalen Gesellschaft zu schätzen wissen. Ich bin nicht antiliberal, ich bin postliberal. Wir haben bestimmte Dinge erreicht. Möchte ich zurück in eine Zeit, wo die Frauen den Männern nicht gleichgestellt sind? Nein, das möchte ich überhaupt nicht. Aber ich möchte dann eben auch eine Zeit wieder haben, wo Menschen sich entscheiden können, Mann oder Frau, zu Hause zu bleiben, um sich die Kinder zu kümmern. Und dass nicht der Markt das entscheidet. Dass es nicht die Notwendigkeit zu arbeiten essentiell macht, dass man die Kinder betreuen lassen muss. Man kann das tun, wenn man das möchte, aber man soll es nicht müssen. Und das für mich bedeutet eben auch Freiheit. Und ich glaube, dass viele amerikanische Familien diese Freiheit im Augenblick gar nicht fühlen. Und dieses Konzept der gemischten Verfassung ist für mich der Versuch auszudrücken, dass es immer die Tendenz hin zu Extremen gibt, weil man immer die Bedeutung dessen überschätzt, was man selbst zu schätzen weiß. Und wir haben uns eben bestimmten Freiheitswerten zu sehr verschrieben. Und das hat uns an einen Punkt gebracht, wo die Politik nicht mehr funktioniert, wo die Gesellschaft, also nicht links oder rechts, sondern wo es in der Gesellschaft ja nicht mehr um radikal links oder rechts geht, sondern um diejenigen, die am System teilhaben können und diejenigen, die außen vor bleiben. Dass wir eine Gesellschaft brauchen, wo eben der Anspruch auf Stabilität und Ordnung mit den Möglichkeiten der Freiheit ausbalanciert werden müssen. Und das ist ziemlich schwierig in den liberalen Gesellschaften. Aber Sie haben schon recht, wenn Sie mich hier fordern und mich fragen, wie kommt man da hin? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vor ungefähr 20 Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht hier in dieser Fernsehsendung erschienen, um diese Punkte zu sprechen. Denn wir alle haben heute den Eindruck, dass irgendetwas nicht stimmt und dass wir darüber reden müssen. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir diese Punkte jetzt diskutieren, in einer offenen, ehrlichen, vielleicht nicht immer übereinstimmenden, aber doch sehr zivilen Art und Weise, dass es die Möglichkeit einer Eröffnung gibt. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Aber das ist eben genau das Fürchterliche an der Politik, dass man nicht weiß, was dann später kommt. Aber ich glaube, dass es ein gutes Ergebnis geben kann, einen Ausweg aus der aktuellen Krise und uns nicht die nächsten 20 Jahre nur beschweren müssen.
Herr Dienin, ich freue mich, ein Gespräch geführt zu haben mit einem optimistischen Konservativen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Es war für mich eine große Vergnügung. Danke.